Ja, schönen guten Morgen alle zusammen. Ich habe nicht alle persönlich begrüßen können. Ich bin so ein bisschen geneigt, den Vers vom Apostel Paulus zu zitieren aus dem 1. Thessalonicher Brief, wo er sagt, dass der Satan ihn ein- und zweimal gehindert hat, euch zu besuchen. Ich war nicht zweimal, aber einmal. Beim letzten Mal musste ich ganz kurzfristig absagen, weil ich krank geworden war. Manchmal ist das so, dass wir uns mit Dingen auseinandersetzen müssen und merken, dass in der unsichtbaren Welt Kämpfe stattfinden. Nicht? Und dann ist es an uns, ob wir das schaffen, dem Stand zu halten oder ob wir vielleicht purzeln. Nicht? Ich möchte uns zur Ermutigung zu Beginn einige Verse lesen aus dem Markus-Evangelium, und zwar aus Kapitel 13. Ich finde das interessant, was der Georg gerade gelesen hat aus dem Römerbrief, dass wir aus dem Schlaf aufwachen sollen, denn genau das waren auch meine Gedanken. Hier spricht der Herr aber nicht vom Schlaf, sondern vom Wachen. Markus 13, ich lese Vers 33. Gebt Acht, wacht und betet, denn ihr wisst nicht, wann die Zeit ist. Vers 35. Wacht also, denn ihr wisst nicht, wann der Herr des Hauses kommt. Abends oder um Mitternacht oder um den Hahnenschrei oder frühmorgens. Damit er nicht, wenn er plötzlich kommt, euch schlafend finde. Was ich euch aber sage, sage ich allen. Wacht. Und ein Vers aus dem Lukas-Evangelium, Kapitel 10, Vers 24. Da sagt der Herr zu seinen Jüngern, denn ich sage euch, dass viele Propheten und Könige begehrt haben zu sehen, was ihr seht und haben es nicht gesehen. Und zu hören, was ihr hört und haben es nicht gehört. Ja, diese Verse scheinen zunächst mal nichts miteinander zu tun zu haben, nicht? Aber der Herr ermahnt uns, wachsam zu sein. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, gerade in dieser Zeit, in der wir uns befinden, wo wir sehen, dass alles auf das Ende hinsteuert. Ihr glaubt ja gar nicht, wie viele Nachrichten ich jede Woche bekomme von verängstigten Christen, die mich fragen, Matze, was passiert jetzt, was passiert hier, was passiert da? Jetzt ist gerade die Digitalisierung der Währung im Gespräch in der Europäischen Union, dass das Bargeld schrittweise abgeschafft werden soll. Die Obergrenze der Bezahlung soll, glaube ich, schon 2027 kommen auf 10.000 Euro. Mehr kann man dann mit Bargeld nicht mehr bezahlen. Und schließlich soll es ganz abgeschafft werden. Das ist der langfristige Plan. Und dann fragen mich Christen, was machen wir denn jetzt? Ich sage ja gar nichts. Wachen. Wachen. Einfach wachsam sein. Ja, aber das Zeichen des Tiers. Das Zeichen des Tiers, das sieht ganz anders aus, nicht? Das ist in der Offenbarung klar beschrieben. Wenn sie anfangen, das auf deine rechte Hand tun zu wollen oder auf deine Stirn, dann müssen wir anfangen, uns Gedanken zu machen. Aber nicht, wenn wir mit Karte bezahlen müssen, nicht? Aber was wir daran sehen, und darum ist das Wachen so wichtig, es sind die Weichenstellungen. Es sind die Weichenstellungen für den Endspurt der Menschheitsgeschichte. Und darum müssen wir keine Angst haben, sondern wir dürfen uns freuen. Und darum habe ich diesen Vers gelesen. Der Herr sagt seinen Jüngern, da haben viele sich gewünscht, das zu sehen, was ihr seht, und haben es nicht gesehen. Und damit meinte er natürlich seine Erscheinung als Messias, als der König Israels, als das Lamm Gottes. Nun, wir sehen heute den Herrn Jesus auch vor uns. Aber wir dürfen uns freuen, dass wir das Vorrecht haben, diese Weichenstellungen für die Gerichte Gottes miterleben zu dürfen. Wie, werdet ihr sagen, die Gerichte Gottes sind doch kein Anlass zur Freude. Oh, dann lest mal Offenbarung 19. Da werdet ihr merken, dass die Christen sich freuen werden, wenn Gott am Ende die letzte Schale ausgegossen hat. Und werden sagen, dir die Ehre, Halleluja, dir die Ehre, unser Gott, denn deine Gerichte sind gerecht. Wir werden uns freuen, wir werden Gott loben dafür. Hört sich hart an, nicht? Dass wir ihn loben werden dafür, dass die Menschen gerichtet worden sind. Aber genauso wird es kommen, nicht? Und seht ihr, wenn der Herr Jesus uns sagt, wachet, dann haben wir zu beobachten, was Gott tut und ja nicht wieder einzuschlafen gleich, nicht? Wie der Jörg gelesen hat eingangs, sondern wir müssen die Menschen warnen und ihnen sagen, du kannst leben, wie du willst. Deine Entscheidung. Wir haben niemanden zu kritisieren, gar nicht unsere Aufgabe. Ganz im Gegenteil. Am Ende der Offenbarung, als es wirklich aufs Ende zugeht, da heißt es im Kapitel 22, ist das, glaube ich, ja, Kapitel 22, Vers 11, wer Unrecht tut, der tue noch Unrecht. Und wer unrein ist, verunreinige sich noch. Und wer gerecht ist, übe noch Gerechtigkeit. Und wer heilig ist, sei noch geheiligt. Gott sagt, macht, was ihr wollt. Eure Entscheidung. Aber wir müssen es den Menschen jedenfalls sagen, nicht? Ich habe das Heil gefunden in Christus und das brauchst du auch. Das ist unsere Aufgabe, nicht? Und wisst ihr, wenn man dann so in dieser Welt ist, wo so viele Christen ängstlich sind, dann denke ich oftmals, ja, ist es ja eigentlich natürlich, nicht, dass wir so ein bisschen Ängste haben, dass uns unwohl wird. Warum? Ja, das soll auch eigentlich so sein, nicht? Weil wir hier gar nicht zu Hause sind, ne? Wir sind hier Fremdlinge. Wir sind fremd in dieser Welt, an einem fremden Ort. Ich weiß nicht, wie du dich gefühlt hast, Jörg, als du in Kasachstan warst, ob du dich da zu Hause gefühlt hast, wahrscheinlich, weil deine Verlobte da ist, hast du dich gut gefühlt. Aber wenn wir woanders hinkommen, dann fühlen wir uns meistens eher unwohl, oder? Und es gibt sogar sowas wie Heimweh, ne? Hat jemand Heimweh von euch? Nach dem Ort, an dem wir eigentlich wirklich gehören? Manchmal frage ich mich, ob ich mich in dieser Welt viel zu wohl fühle. Aber ich glaube, es werden Zeiten kommen, da wird sich das ändern. Wir haben schon von Nigeria gehört, nicht? Und das wird hier auch herkommen. Wir haben da gerade mit den Brüdern noch in der Gebetsgemeinschaft darüber gesprochen, nicht? Es wird so kommen. Und wenn man sich mal anguckt, wie John MacArthur über den Mahdi oder den Mahdi des Islam gepredigt hat, das ist derjenige, den der Islam als Messias erwartet, der Mahdi. Was für Parallelen der aufzeigt zum Antichristen der Bibel, dann wissen wir, wer das ist, nicht? Und dann wissen wir, dass wir Christen uns auf ganz, ganz schwere Zeiten einstellen müssen. Und darum ist es gut, wenn wir uns hier gar nicht wohlfühlen, sondern wenn wir uns hier fremd fühlen, ohne Bürgerrecht, wie an einem fremden Ort, nicht? Nun sind wir in der Welt, aber wir können ja auch nicht rausgehen aus der Welt, nicht? Paulus sagt in 1. Korinther 5, ihr lebt ja in der Welt, da könnt ihr nicht raus. Ihr müsst auch mit Ungläubigen Kontakt haben, das ist ganz normal. Wir müssen da zwei Dinge unterscheiden. Einmal, dass wir uns arrangieren müssen mit der Welt, weil wir drin leben. Und die andere, dass wir auf keinen Fall gleichförmig dieser Welt sein sollen. Römer 12, Vers 2, nicht? Syschematizo steht da im Griechischen. Schema, syschema, das heißt gleiches Schema. Nicht das gleiche Schema wie die Welt. Wir sollen nicht so klingen, nicht so reden. Wir sollen anders sein als die Welt. Die müssen an uns wahrnehmen, die sind anders. Das ist gottgemäß. Ohne Bürgerrecht. 1. Petrus 2. Bürgertum ist in den Himmeln. Philipper 3. Wir gehören hier gar nicht her. Aber wenn wir uns mit der Welt arrangieren müssen, weil wir in der Welt leben, dann haben wir da eine Aufgabe, nicht? Den Menschen aufzuzeigen, es gibt eine Lösung. Und es ist interessant, wie die Ratlosigkeit gerade zunimmt. Das sagt der Herr auch für die Endzeit voraus, nicht? Die Ratlosigkeit der Nationen. Wogen des Völkermeer, ne? Das sind diese Flüchtlingsströme, die wir überall gerade erleben. Das ist von dem Herrn prophezeit. Und Ratlosigkeit der Nationen. Überall bilden sich neue Regierungen, Koalitionen und die zerbrechen wenige Monate später wieder. Überall in allen Ländern der EU ist das gleiche Problem. Es erfüllt sich, was der Herr sagt. Und wie können wir uns das jetzt zunutze machen? Nun, seht immer den Herrn und versucht auch die Dinge der Welt euch zunutze zu machen. Donald Trump, eine richtige Hassperson in unserer Zeit, ne? Und ich mag den Mann auch nicht besonders. Komischen Charakter, fragwürdigen Lebenslauf. Aber eins kann man ihm nicht nachsagen, dass er sich nicht für sein Land einsetzt und dass er sich nicht auch für Christen einsetzt und sich auch wirklich engagiert. Wir haben gerade gehört, eingangs von Nigeria. Wer war der Einzige, der an die Öffentlichkeit tritt und das scharf verurteilt und sagt, ich werde den Terroristen da den Kampf ansagen? Donald Trump. Und dann könnt ihr dem mal sagen, wenn die Menschen euch ansprechen, der Trump, das ist ein Verrückter, ne? Das ist ja so eine Hassperson. Dann sagt ihm mal, ja, ich bin Christ und er setzt sich gerade für Christen ein. Das finde ich gar nicht so schlecht. Und schon habt ihr ein Gesprächsthema. Hört ihr irgendwo einen Schlager? Schlager hört man ja heute überall, nicht? Wenn man beim Zahnarzt sitzt, nicht? Oder im Fahrstuhl fährt. Überall ist das Gedüdel zu hören. Die Menschen ertragen ja die Stille nicht mehr, nicht? Da könnte ich jetzt eine neue Predigt drüber halten, nicht? Die Menschen ertragen die Stille nicht mehr. Da muss immer irgendwo was dudeln, nicht? Ich hörte kürzlich da diesen alten Song von Bonnie M. By the Rivers of Babylon. Kennt ihr das? By the Rivers of Babylon. Das ist so ein Song, ne? Den kennt fast jeder, nicht? Mir ist jetzt erst aufgefallen, das ist Psalm 137. Habt ihr das gewusst? Vers 1. By the rivers of Babylon, an den Flüssen Babels, where we sat down. Da saßen wir. Yeah, we wept. Und weinten. When we remembered Zion. Als wir uns an Zion erinnerten. Und dann wird der dritte Vers noch aufgegriffen. Ich möchte euch jetzt nicht erzählen, dass das ein schönes christliches Lied ist. Nicht? Das bleibt ein Schlager. Ne? Aber das kann man sich zunutze machen, den Leuten mal zu sagen, wisst ihr eigentlich, was die da singen? Die singen aus dem Buch, an das ich glaube. Aus 237, an den Flüssen Babels. Und da ist wieder diese Fremdlingschaft, Geschwister. Darum greife ich dieses Beispiel auf. Die waren da nicht zu Hause. Die waren verschleppt worden. Und das ist ein Bild für uns, nicht? Ein Bild für uns, dass wir auch an den Flüssen Babels setzen, nicht? In der Welt, wo wir eigentlich gar nicht hingehören, sondern in das ewige Zion. Oder der Mammon, nicht? Wir haben gerade vom Geld gehört, nicht? Dass die EU das alles ändern will. Macht euch doch einfach mal das Geld zunutze, den Menschen zu sagen, die Bibel sagt uns, wir sollen uns Freunde machen mit dem ungerechten Mammon. Das heißt, wir sollen auch da vernünftig mit umgehen und was Gutes damit tun. Und wer dann in diesem Kleinen treu ist, in diesem Mammon, ja, klein, im Kleinen treu, sagt der Herr in Lukas 16, dem wird man auch das Wahrhaftige anvertrauen. Das fängt ganz harmlos immer an, wie wir treu sein müssen, nicht? Oder letztes Beispiel für die Welt. Die Kirchen, die haben ja mit Gott gar nichts mehr zu tun, nicht? Gebt mal bei Google ein Harry Potter Gottesdienste. Da werdet ihr haufenweise Ergebnisse bekommen. Überall machen die Kirchen Harry Potter Gottesdienste. Das ist ein Zauberlehrling, den schleppen die in die Kirchen, nicht? Und jetzt will ich gar nicht anfangen von den dämonischen Zügen, von den okkulten Zügen. Das brauchen wir gar nicht zu machen. Aber wisst ihr, was ihr machen könnt? Wenn euch jemand darauf anspricht, hier ist ein Harry Potter Gottesdienst, dann sagt den Leuten doch mal, du weißt aber schon, dass Harry Potter eine erfundene Figur ist, oder? Dass die Frau Rowling, die diesen Roman geschrieben hat, dass die den frei erfunden hat. Und das schleppt die in die Kirchen. Ich möchte da eigentlich einen Mann anbieten, den es gibt, der nicht erfunden ist. Jesus Christus, meinen Herrn und meinen Gott. Und schon habt ihr wieder ein Gesprächsthema. Versteht ihr, wie man sich die Welt zunutze machen kann? Wir haben so ein schönes Lied gesungen, atmet auf, ihr sollt leben, nicht? Ich glaube, die Menschen sind sich gar nicht mehr darüber klar, was Leben bedeutet. Die vegetieren alle mehr oder weniger vor sich hin, nicht? Und wisst ihr, ich möchte jetzt zu einem Thema kommen heute, wo ich so ein bisschen so ein Licht drauf werfen möchte, was nicht ganz einfach ist, weil es da auch viele unterschiedliche Ansichten unter Christen gibt. Und das ist unsere Ich-Gesellschaft, die sich immer präsentieren will, hier in der Welt, die groß sein will. Ja, ich bin ja Journalist, ich mache ja auch Filme für Angler. Ich habe oft Zuschriften, Matze, kannst du meinen Namen mal in einem deiner Filme erwähnen? Kannst du mich mal grüßen? Die Leute lechzen nach dieser Öffentlichkeit, nicht? Und ihr alle kennt ja diese Bewegung heute, ne? Das ist die Ich-Gesellschaft der vier Sünden der Endzeit, die im 2. Timotheusbrief, dem letzten Brief des Apostels Paulus, in Kapitel 3, Vers 1 beschrieben ist. Die Menschen werden eigenliebig sein. Sie werden geldliebend sein. Hochmütig, prahlerisch. Eigenliebig, geldliebend, hochmütig, prahlerisch. Das sind alles Ich-Sünden. Da befinden wir uns in dieser Zeit. Da befinden wir uns in der Zeit der Ich-Sünde. Und wisst ihr, wenn die Menschen genannt werden wollen, ja, wenn sie irgendwo auftauchen wollen, ich gebe ja zu, wenn ich früher im Sportverein mal eine Prüfung gemacht habe, ich habe früher Kampfsport gemacht, da kriegte man eine neue Gürtelfarbe, dann waren wir auch in der Zeitung, da waren wir natürlich auch stolz als Kinder, nicht? Aber wisst ihr, was das einzig wirklich Wichtige ist, wo unser Name zu lesen sein sollte? Das ist das Buch des Lebens. Und ich lese dazu mal zwei Verse aus Lukas 10. Das ist nämlich gar nicht so einfach, dieses Buch des Lebens zu finden in Gottes Wort, weil das unterschiedlich ausgedrückt wird. Und das Schönste vielleicht, was wir überhaupt finden über dieses Buch, das ist das, was der Herr Jesus Christus selber gesagt hat in Lukas 10, Vers 20. Da kommen die Jünger von einer Reise, auf die der Herr sie geschickt hatte, 70 waren das, immer zu zweit sind sie gegangen. Und dann heißt es da, dass sie mit Freude zurückkamen, weil sie die Dämonen austreiben konnten. Und dann sagt der Herr zu ihnen, Vers 20, darüber freut euch nicht, dass euch die Geister untertan sind. Freut euch vielmehr, dass eure Namen in den Himmeln angeschrieben sind. Und jetzt schlagt mal bitte auf, wenn ihr die Bibel in der Hand habt, Philipper 4, Vers 3, den möchte ich auch noch mitlesen. Da wendet sich der Apostel Paulus an die Geschwister in Philippi und zählt da einige auf in Kapitel 4, dieses wunderbare Kapitel der Freude. Er muss erst zwei Schwestern ermahnen in Vers 2 und dann Vers 3 wendet er sich an seinen Mitknecht. Und am Ende, der letzte Satz dieses Verses, Philipper 4, Vers 3, der ist mir jetzt wichtig, deren Namen im Buch des Lebens sind. Was muss das für ein fantastisches Buch sein? Habt ihr euch da auch schon Gedanken drüber gemacht? Wisst ihr, Menschenbücher, die werden immer wieder verbrannt, nicht? Die Nazis, die haben die Bücher verbrannt, die ihnen nicht passten. Sie hätten sie vielleicht besser lesen sollen. Auch Bibeln sind schon haufenweise verbrannt worden auf diesem Planeten. In der Apostelgeschichte sind Bücher verbrannt worden, die von Zauberei sprechen. Ne? Apostelgeschichte 19, da haben sie die auch berechnet, was die wert sind. Das war ein riesengroßer Wert. Aber wisst ihr, liebe Geschwister, es gibt ein Buch, da musst du drinstehen. Das ist von wirklicher Bedeutung. Ich habe vor einigen Monaten mal einen Freund beerdigen müssen. Der war noch gar nicht so alt, der war ganz überraschend gestorben. Der hatte sich verschluckt, der war daran erstickt tatsächlich. Das war ein Mann, der ein Angelgeschäft hatte, so hatte ich ihn auch kennengelernt. Und er hatte immer Kontakt zu Christen, so, ja, es war immer nett und schön und hat die Gemeindestunden auch mal besucht und das hat ihn interessiert, aber irgendwann haben ihn die Christen dieser kleinen Gemeinschaft, in der er da sich versammelte, gesagt, weißt du was, mein lieber Willi, du musst dich auch bekehren. Und die hatten eine interessante Ausdrucksweise dafür. Und das hat der Willi mir gesagt, als ich seine Beerdigung machte, da durfte ich dann auch dieses predigen. Er hat gesagt, ich habe meine Papiere mit Gott in Ordnung gebracht. Das ist ein schöner Satz, oder? Ich habe meine Papiere mit Gott in Ordnung gebracht. Da kann man zwei Dinge drunter verstehen. Erstens Kolosser 2, Gott hat die Schuldschrift, die hat der Herr Jesus, die Schuldschrift, die uns entgegenstand. Guck mal, da steht euer Name drauf. Das ist schlimm. Da gibt's eine Schuldschrift, da steht euer aller Name drauf. Die hat Christus genommen und hat sie ans Kreuz geschlagen. Das steht da. Die Papiere sind in Ordnung gebracht, wenn ich das für mich in Anspruch nehme. Und wir haben das Buch des Lebens, wo mein Name eingeschrieben wird. Ich habe die Papiere in Ordnung gebracht. Diesen Satz fand ich wirklich wunderbar, nicht? Wir haben heute viele Bücher. Auch die Bibel. Die heißt ja Bibel, Biblia, das heißt nichts anderes als Bücher. Ja? Es sind viele Bücher. Und in diesen Büchern hier finden wir das Buch des Lebens. Wisst ihr, was auch erschreckend ist? Wo am allerhäufigsten das Buch des Lebens auftaucht? Ich glaube 6-mal oder 7-mal. Ich konnte es nicht ganz genau ermitteln. Ich glaube 6-mal. In der Offenbarung. In der letzten Zeit. Da weist Gott verstärkt auf das Buch des Lebens hin. Nun gibt es allerdings Probleme mit diesem Buch. Das ist ein Streitthema unter Christen. Zum Beispiel, wann wirst du da eingetragen? Oder werden Namen aus dem Buch ausgelöscht? Das sagt die Bibel nämlich. Aber ist das wirklich so zu verstehen? Da müssen wir mal einen kleinen Exkurs machen. Seht ihr, Geschwister, ich sehe viele, viele Gläubige, die mich anschreiben. Gerade durch die Veröffentlichung meiner Predigtdienste im Internet habe ich viele E-Mails, viele Zuschriften. Und ihr glaubt gar nicht, wie zerspalten die Christengemeinden in Deutschland aktuell sind. Und wisst ihr, was das Schlimme ist? Dass dem Satan das gelingt, weil es oftmals so lächerliche Themen sind, um die gestritten wird, die es gar nicht wert sind. Ich habe selber auch schon heftige Predigten gehalten gegen den Calvinismus. Ich mag das nicht, diesen Extrem-Calvinismus. Der Calvinismus besagt, wir haben keinen freien Willen, Gott macht alles, wir machen gar nichts, alles steht schon fest. Und wenn du fragst, warum soll ich dann evangelisieren gehen, dann sagen die, weil du gehorsam sein musst. Gut. Dann gibt es die anderen Extremisten, das sind die Arminianisten, die sagen dann das Gegenteil, die sagen, Gott macht gar nichts, wir haben zu entscheiden, wir haben freien Willen und Gott macht nichts dabei. Das ist genauso falsch. Weil Gott nämlich viel tut, der Vater zieht, der Sohn sucht, der Heilige Geist überführt. Das heißt, beide Seiten liegen falsch. Gott macht nicht alles, denn wir müssen eine Entscheidung treffen. Und es heißt auch nicht, dass Gott nichts macht. Was haben wir? Wo ist das Problem? Das Problem ist, dass wir eine Medaille haben und die hat zwei Seiten. Die göttliche und die menschliche. Die göttliche ist, unsere Namen stehen vor Grundlegung der Welt in diesem Buch, wenn wir gerettet sind. Könnt ihr euch das vorstellen? Das übersteigt unseren Verstand vollständig, oder? Wenn hier jemand ist, der ungläubig ist, der noch heute auf die Knie geht und sagt, ich möchte meine Schuld bekennen und ich möchte dir nachfolgen und ich möchte, dass du mein Herr wirst, Jesus Christus, dann ist dein Name nicht heute eingeschrieben worden, sondern schon vor Grundlegung der Welt, weil Gott es vorher wusste. Da kollabiert unser Gehirn, nicht? Stellt euch vor, hier kommt jetzt jemand rein, der ein Attentat verübt und knallt hier die Hälfte von uns ab. Theoretisch ist es denkbar, dass der im Buch des Lebens steht. Vielleicht bekehrt er sich in 5 Jahren. Versteht ihr, was ich meine? Das übersteigt komplett unser Fassungsvermögen, nicht? Und da müssen wir aufpassen, dass wir uns nicht in eine krasse Sichtweise versteifen, sondern dass wir versuchen, die beiden Seiten der Medaille einfach immer zu sehen, nicht? Vielleicht sollten wir zuerst mal klären, wie dieses Buch wirklich heißt. Schlagt mal bitte auf, wenn ihr eine Bibel habt. Offenbarung 13, Vers 8. Da haben wir das einzige Mal in Gottes Wort den vollständigen Namen dieses Buches. Offenbarung 13, Vers 8. Das ist übrigens das gleiche Kapitel, was vom Antichristen spricht und dem Malzeichen des Tieres, Vers 16, wo so viele Christen gerade Angst vor haben. Vers 8. Da geht es um den Antichristen. Alle, die auf der Erde wohnen, werden es anbeten. Jeder, dessen Name nicht geschrieben ist in dem Buch des Lebens des geschlachteten Lammes von Grundlegung der Welt an. Seht ihr, das ist der ganze Name des Buches, das Buch des Lebens des geschlachteten Lammes. In meiner alten Gemeinde hat man uns immer versucht, weiszumachen, dass es 2 Bücher gibt, nicht? Das Buch des Lebens und das Buch des Lammes. Das ist Unfug, weil hier steht nicht Buch des Lammes, hier steht Buch des Lebens des Lammes. Das wird nochmal wiederholt später in Kapitel 21. Ja, das ist das Buch des Lebens des geschlachteten Lammes. Warum? Weil das geschlachtete Lamm uns erkauft hat und darum konnten unsere Namen in dieses Buch eingetragen werden. Das geschlachtete Namen, das hat die Gewalt über dieses Buch. Es kann darin eintragen. Und jetzt ist die Frage, wenn Gott aktiv ist, weil er uns retten will, diese beiden Seiten der Medaille, Calvinismus, Arminianismus, lasst euch da an keine Ecke drücken, das ist nicht gut. Man kann mal die falschen Dinge aufzeigen, ja, aber lasst euch nie in eine Ecke drücken oder dadurch spalten, nicht? Sondern es ist einfach so, dass das 2 Seiten einer Medaille sind, nicht? Also Gott ist aktiv. Gott ist aktiv und Geschwister, wir müssen es auch sein. Wir müssen aktiv sein für den Herrn. Ich weiß, dass viele Jugendliche, die sich frisch bekehrt haben oder auch gerade wenn sie aus schlimmen Verhältnissen kommen, oftmals so richtig so einen Übereifer entwickeln, nicht? Jetzt müssen wir mal einen kleinen Exkurs machen wieder. Die Welt, in der wir leben, auf die ich hinwies, in der wir als Fremdlinge sind, ja? Diese Welt, die hat oft so einen blinden Aktionismus. Das haben wir in den letzten Jahren häufig erlebt. Da ist vom Klimawandel die Rede und dann will man irgendwelche CO2-Werte einsparen. Man kann genau ausrechnen, was für ein winzig, winzig, winzig kleiner Teil das ist und dass das überhaupt keine Auswirkungen haben wird. Aber man macht es einfach. Ein blinder Aktionismus, um das Gewissen zu beruhigen. Corona, nächstes Beispiel, nicht? Blinder Aktionismus, Masken auf, Abstände einhalten, hat alles nichts gebracht. Von anderen Dingen will ich gar nicht anfangen. Krieg, Ukraine, Waffen liefern, haben die Kirchen in Deutschland gesagt. Waffen liefern ist Nächstenliebe. Das ist eine Ansage der EKD in Deutschland, der Vorsitzenden gewesen. Und da seht ihr, dass diese Welt völlig verdreht und pervertiert ist und einen blinden Aktionismus hat. Und das sollte uns Christen nicht passieren. Hütet euch, besonders eure Jugend auch, ermahnt die. Wenn die für den Herrn brennen wollen, Halleluja, sage ich nur. Aber macht keinen blinden Aktionismus. Jetzt gehe ich auf die Straße, jetzt predige ich. Nein, so funktioniert Gottes Wort nicht. Warum nicht? Weil es schrittweise beginnt. Du musst wachsen im Glauben. Es beginnt zunächst mal damit, dass man sein Leben aufräumt und neu ordnet. Ja? Ich lese mal einen Vers dazu aus Römer 6. Da wird uns das besonders deutlich. Der Römerbrief ist ohnehin eines der fantastischsten Bücher der Bibel. Luther hat mal gesagt, wer den Römerbrief verstanden hat, dem ist ein Schlüssel gegeben zum Verständnis der ganzen Schrift. Römer 6, Vers 4. So sind wir denn nun mit ihm begraben worden durch die Taufe auf den Tod, damit, so wie Christus aus den Toten auferweckt worden ist, durch die Herrlichkeit des Vaters, so auch wir in Neuheit des Lebens wandeln. Es geht hier nicht um eine Bekehrung, zack, du bist neu und fertig, sondern es geht hier, dass wir darum wandeln sollen in dieser Neuheit. Das heißt, das hängt auch stark von uns ab, wie wir uns wirklich daran anpassen, Gottes Wort zu folgen. Also erstmal musst du dein Leben aufräumen und ordnen lassen und wandeln in dem, was Gottes Wort sagt. Das Zweite ist, dass du dich auch gebrauchen lässt und bereit bist, dich gebrauchen zu lassen. Wisst ihr, wenn man so junge Christen fragt, bist du bereit, dich gebrauchen zu lassen von dem Herrn? Dann werden die meisten sagen, juhu, mit wehen den Fahnen, natürlich bin ich bereit, mich gebrauchen zu lassen. Na klar. Stell euch mal vor, da ist jemand, der so ein bisschen Übergewicht hat, so wie ich, nicht? So eine kleine Plauze hier, ne? Da weiß man ganz genau, eigentlich muss man mal ein bisschen abnehmen, ne? Wenn du jemanden fragst, der Übergewicht hat, dann werden alle sagen, ja, ja, ich möchte abnehmen. Aber es ist ja nicht mit dem Möchten getan. Das ist nur mit einem einzigen Wort erledigt. Du brauchst keine 20.000 Diäten, du brauchst keine Ratschläge, du brauchst nichts, du brauchst nur ein Wort. Disziplin. Wie die aussieht, ist deine Entscheidung. Ob du eine Mahlzeit weniger isst, ob du insgesamt weniger isst. Disziplin. Und das ist auch beim Leben eines Christen so. Willst du dich gebrauchen lassen, nützt es nichts, Juhu zu schreien. Sondern guck dir an, wie der Herr es gemacht hat. Der hat nachts gebetet. Der hat gefleht für seine Jünger. Man sollte sagen, wieso, der war doch der Sohn Gottes, der wird doch wohl gewusst haben, welche Jünger er sich aussucht. Aber als er sich die 12 aussucht, da verharrte er die ganze Nacht im Gebet zu Gott. So sieht das aus. Das nächste ist dann noch schlimmer. Sei bereit für Zucht. Wenn du wirklich dem Herrn folgen willst, dann stell dich auf eins ein. Du sagst, Herr, ich will dir die denn. Dann kommt der Herr nicht, hängt dir einen Orden um, gibt dir 50.000 Euro und sagt, fang an damit. Das macht er nicht. Der Herr wird dich erstmal in den Dreck drücken. Und das tut richtig weh. Zucht. Die Sprüche sprechen viel davon, dass ein Vater seinen Sohn züchtigt. Ich lese das auch mal vor aus Sprüche 6, weil das wunderbar auf die Christen auch passt. Ja? Sprüche 6, da schreibt der Salomo nämlich über einen Mann, über seinen Sohn, der einen schweren Fehler gemacht hat. Vers 1. Wenn du Bürge geworden bist für deinen Nächsten, für einen anderen. Und dann heißt es in Vers 2, du hast dich verstrickt durch die Worte deines Mundes. Vers 3, tu dann dies, mein Sohn, reiß dich los. Vers 4, gestattet deinen Augen keinen Schlaf und keinen Schlummer. Das heißt, wenn du einen Fehler gemacht hast, dann arbeite daran, dass du das in Ordnung bringst. Wir können keine Sünden abarbeiten, aber wir müssen Missstände in unserem Leben beseitigen. Da gibt es so schöne sprachliche Eigenheiten hier. Da kommen wir gleich noch zur Rhetorik der Bibel. Ja, da heißt es hier, Vers 5, reiß dich los wie eine Gazelle aus der Hand und wie ein Vogel aus der Hand des Vogelfängers. So sollen wir uns losreißen von unserem mit unbedacht geredeten Lippen, nicht? Dass wir sagen, ich will mich davon trennen. Und der Herr Jesus sagt auch selber, dass wir diese Zucht bekommen, ja? Und hier heißt es ganz klar, die Zucht, die wir als Kinder bekommen von dem Herrn, ja? Das ist eine Sache, da müssen wir mit rechnen. Vers 11 in Kapitel 3. Mein Sohn, in den Sprüchen immer noch, ne? Kapitel 3, Vers 11. Mein Sohn, verwirf nicht die Unterweisung des Herrn, darin will ich wandeln, nicht? Römerbrief. Und lass seine Zucht dich nicht verdrießen, denn wen der Herr liebt, den züchtigt er. Und zwar wie ein Vater den Sohn, an dem er wohlgefallen hat. Geschwister, wenn wir dem Herrn dienen wollen, dann werden wir gezüchtigt. Da geht kein Weg dran vorbei. Ich habe das selber erlebt und das ist nicht lustig. Aber wenn du es schaffst, da durchzukommen, dann wird der Herr was aus dir machen. Er will erst von dir eins wissen. Ist das Ich? Hä? Wer will mir dienen? Du? Ja, Herr, ich will dir dienen. Ich will, dass alle mich sehen. Der muss erst mal eins wissen. Bist du demütig? Bist du wirklich bereit, dich gebrauchen zu lassen? Stellt euch mal vor, ich würde bei mir im Garten eine Kettensäge benutzen. Ja, die sind ja gefährlich, die Dinger, nicht? Ich habe so eine Kettensäge. Und die würde plötzlich ein Eigenleben entwickeln. Das wäre ja lebensgefährlich, nicht? Nein, die muss in der Hand dessen, der sie bedient, vollkommen willig sein. Und das ist das Bild, was wir haben, nicht? Wir müssen willig sein, uns gebrauchen zu lassen. Das nächste, was wir sein müssen, ist, da müssen wir uns auch mit abfinden, Spott. Bist du bereit für Spott? Also Leben aufräumen, sich gebrauchen lassen, Zucht annehmen, Spott annehmen und treu sein im Kleinen, im Mammon, dann wird der Herr dich auch im Großen gebrauchen und deinen Bruder lieben. 1. Johannes 4. Wer seinen Bruder nicht liebt, den er gesehen hat, aber Gott lieben will, den er nicht gesehen hat, wie soll das funktionieren, sagt Johannes sinngemäß. Wie soll das funktionieren, dass du Gott lieben willst, den du nicht gesehen hast, aber deinen Bruder, den du liebst, du lieben sollst, den liebst du nicht? Ihr glaubt gar nicht, wie viele Christen ich aktuell auch kennenlerne und die mich kontaktieren, die sich von Gemeinden lossagen. Da kommen sie mit irgendwelchen Brüdern oder Schwestern nicht klar. Guckt euch mal die Jünger des Herrn an, wie die sich gestritten haben, wie sie unwillig wurden über Johannes und Jakobus, wie den Jüngern was nicht gefiel, als da diese Maria die Narde über den Herrn ausgießt, über sein Haupt. Da werden sie unwillig, heißt es da. Die haben sich oft gestritten. Geschwister, lasst euch davon nicht auseinandertreiben. Das sind die Dinge, die uns abschleifen und die wichtig sind, damit wir Werkzeuge in der Hand unseres Herrn werden. Wir müssen in der Gemeinschaft lernen, mit den Charaktereigenschaften der anderen klarzukommen. Und das ist nicht immer lustig. Ich weiß das vor allen Dingen von denen, die mich kennen, weil ich nämlich auch nicht lustig bin. Ich habe auch so meine Ecken und Kanten, nicht? Und ich kriege auch viel Kritik. Und ebenso muss ich wieder mit Geschwistern klarkommen, die auch wieder andere Ecken und Kanten haben. Und das ist wichtig, dass wir uns aneinander schärfen. So heißt es in den Sprüchen einmal. Ein Angesicht des Mannes schärft das des anderen. Wie Eisen Eisen schärft, heißt es da. So schärft das Angesicht eines Mannes das des anderen. Man muss sich aneinander abwetzen, nicht? Und dann merkt man nämlich selber auch, man hat selber ebenso viele Ecken und Kanten. Also, erinnern wir uns nochmal an den Widerspruch Calvinisten, Arminianisten und daran, dass das eigentlich nur zwei Seiten einer Medaille sind. Seht ihr, mit dem Buch des Lebens ist das genauso. Da gibt es ein paar Unstimmigkeiten drüber, weil es nämlich die Allwissenheit und die Zeitungebundenheit Gottes voraussetzt. Ich habe euch das gerade erklärt. Wenn du dich heute bekehrst, dann wird der Name nicht eingeschrieben, sondern das ist schon vor Grundlegung der Welt passiert. Das übersteigt unser Fassungsvermögen. Aber das führt auch dazu, dass Menschen das leider falsch verstehen. Sie klammern sich an eine Aussage der Schrift und merken nicht, dass das nur eine Seite der Medaille ist. Wirst du jetzt da ausgeschrieben aus dem Buch oder nicht? Wirst du ausgelöscht? Das erste Mal, als das Buch des Lebens wirklich erwähnt wird, das ist in 2. Mose 32. Und ich lese den Vers mal, das sagt nämlich der Mose. Mose, der hat gesehen, dass das Volk eine große Sünde begangen hat. Sie hatten sich ein Kalb gemacht. Mose hatte die Tafeln des Gesetzes in einem Wutanfall zerbrochen. Und jetzt passiert was Wunderbares. 2. Mose 32, 32. Er sagt in Vers 31, dieses Volk hat eine große Sünde begangen und haben sich Götter aus Gold gemacht. Und nun, wenn du ihre Sünde vergeben wolltest, wenn aber nicht, so lösche mich doch aus deinem Buch, das du geschrieben hast. Und der Herr sprach zu Mose, wer gegen mich gesündigt hat, den werde ich aus meinem Buch auslöschen. Aus diesem Vers entnehmen viele, aha, da werden also welche ausgelöscht. Manche Christen gehen dann dazu über und sagen, ach, ich verstehe, alle Menschen stehen in diesem Buch, alle, die geboren werden. Und wenn du dich nicht bekehrst, dann löscht Gott dich aus. Nein, diese Ansage ist leider nicht haltbar, Geschwister, und ich zeige euch warum. Psalm 69, schlagt mal auf. Wir müssen viel blättern heute. Ich weiß, das Buch des Lebens ist bunt über die Bibel verstreut. Psalm 69, da haben wir einen interessanten Vers 29. Da schreibt nämlich der David, lass sie aus dem Buch des Lebens ausgelöscht und nicht mit den Gerechten eingeschrieben werden. Versteht ihr jetzt, dass das hier eine sprachliche Besonderheit ist? Also demnach stehen die Bösen drin, die werden ausgelöscht. Ja, und die Gerechten müssen erst eingeschrieben werden, oder wie? Versteht ihr? In einem Vers wird uns hier erklärt, dass wir das so nicht sehen können. Wir können nicht sehen, da wird der Name ausgelöscht und hier wieder eingetragen. Nein, im Buch des Lebens, da stehen diejenigen drin, die dem Herrn glauben. Das Auslöschen, das ist quasi eine sprachliche Metapher, sage ich mal. Ja? Es gibt viele Metaphern in Gottes Wort, nicht? Viele schöne Metaphern. Zum Beispiel hat Gott unseren Namen, laut Jesaja 49, auch in seine Handflächen geschrieben. Da hat er unsere Namen reingeschrieben, in seine Handflächen. Interessant, dass das die Handflächen sind, die von Nägeln durchbohrt worden sind, nicht? Da hat er uns eingeschrieben. Da sieht man beides zusammen, die Narbe und unsere Namen. Das ist eine Metapher, die Gottes Wort benutzt. Seht ihr? Man kann sich um Kopf und Kragen reden, wenn man jetzt sagt, man darf die Bibel nicht immer wörtlich nehmen. Das ist eine ganz gefährliche Aussage. Weil dann kommen nämlich viele sagen, ja, dann ist der Herr nicht auf dem Wasser gelaufen, ne? Und Jona war auch nicht im Fischbauch. Und der Herr ist auch nicht leibhaftig auferstanden. Das ist ganz gefährlich. Aber es gibt sprachliche Besonderheiten, ja, Rhetorik, das ist eine, da ist die Bibel fantastisch drin, ja, wenn man mal Roger Libby hört, wie er erzählt über die sprachliche Schönheit der Bücher des Alten Testamentes, da kann man staunen und ärgert sich, dass man die Sprache nicht spricht, nicht? Also die Rhetorik, die zeigt den Menschen die Schönheit der Sprache und da tauchen dann Namen auf wie Hypothesen, Metaphern, Hyperbeln, alles Dinge, die Gottes Wort benutzt, ja, Hypothesen. Ja, Annahmen, die sich dann bestätigen lassen. Ich lese mal eine vor, die der Herr selber gemacht hat, im Matthäus-Evangelium. Eine Annahme zum Beispiel ist, je größer der Lärm, umso schlechter können sich Kinder konzentrieren. Das ist eine Annahme, eine Hypothese. Jetzt kann man die beweisen, ne? Man müsste das dann ausprobieren, Lärm machen und andere Kinder lernen im Stillen. Dann kann man das nachweisen, diese Annahme. Ja? Und in Matthäus 6, da haben wir einen schönen Vers, wo der Herr Jesus das selber bestätigt, Vers 25. Deshalb sage ich euch, seid nicht besorgt für euer Leben, was ihr essen oder was ihr trinken sollt, noch für euren Leib, was ihr anziehen sollt. Jetzt kommt die Hypothese. Ist nicht das Leben mehr als die Nahrung und der Leib mehr als die Kleidung? Das ist eine Hypothese, eine Annahme, die man prüfen kann. Ja? Man muss Annahmen prüfen. Ich will das jetzt nicht zu kompliziert machen, ja. Aber Metaphern sind wieder was anderes. Die haben, das ist eine bildhafte Sprache. Zum Beispiel, ich stieß auf eine Mauer des Schweigens. Ja, da ist aber keine Mauer. Das ist nur ein Bild. Das Schweigen ist so heftig, dass das wie eine Mauer ist, über die ich nicht rüberkomme, ja. Oder die Zeit rennt uns weg. Die Zeit kann nicht rennen, nicht? Ja, aber wenn sie uns wegrennt, dann ist das eine wunderbare sprachliche Eigenschaft. Und in den Sprüchen, da haben wir sowas sehr, sehr viel, nicht? Zum Beispiel Kapitel 20, Vers 5, die ganzen Sprüche sind voll davon. Tiefes Wasser ist der Ratschluss im Herzen eines Mannes. Und ein verständiger Mann schöpft daraus. Das ist eine Metapher, versteht ihr? Eine bildhafte Sprache. Und diese bildhafte Sprache, ja, die finden wir beim Buch des Lebens sehr, sehr deutlich. Es geht darum, dass Gott uns sagen will, ihr seid in diesem Buch, wenn ihr glaubt. Schlagt mal auf, Offenbarung 3, Vers 5. Das ist ganz wichtig, weil da ist die evangelische Kirche angesprochen. Sardes. Offenbarung 3, Kapitel 3, Vers 5. Da wird zu den wenigen in Sardes, Vers 4, du hast einige wenige Namen in Sardes, die ihre Kleider nicht besudelt haben, nicht? Wie zum Beispiel Olaf Latze, ja? Die werden mit ihm einhergehen in weißen Kleidern, denn sie sind es wert. Wer überwindet, der wird mit weißen Kleidern bekleidet werden und ich werde seinen Namen nicht auslöschen aus dem Buch des Lebens. So, jetzt sagen wieder einige, ja, steht doch da, dass er welche auslöscht. Wisst ihr, was John MacArthur zu diesem Vers gesagt hat? Er hat gesagt, wir können doch eine Zusage Gottes nicht zu einer Drohung machen. Die Zusage lautet, ich werde den Namen nicht auslöschen. Da steht nicht, ich werde Namen auslöschen. Da steht, ich werde den Namen nicht auslöschen. Wir machen eine Zusage zu einer Drohung, wenn wir daraus schließen, dass Gott Namen auslöscht. Nein, in diesem Buch, da stehen die Namen derer, die dem Herrn Jesus Christus glauben. Und jetzt ist die Frage, die wir uns stellen können, steht denn möglicherweise tatsächlich jeder Mensch von Anfang an in diesem Buch? Was haben wir gelesen von dem Herrn Jesus? Was hat er seinen Jüngern gesagt? Freut euch nicht darüber, dass die Geister euch untertan sind, sondern freut euch darüber, dass eure Namen in den Himmeln angeschrieben sind. Darüber sollen wir uns freuen. So, jetzt stehen da alle Namen drin, auch die von Ungläubigen, alle, die geboren sind. Aha. Dann sollen die sich also auch freuen, dass ihre Namen in den Himmel angeschrieben sind. Das kann nicht passen, nicht? Und seht ihr, jetzt fangen Christen an und wollen diese zwei Seiten der Medaille nicht verstehen. Und fangen an zu überlegen, das sind mehrere Bücher. Ne? Da gibt es ein Buch für alttestamentarisch Gläubige, wo Mose von spricht, dann eins von Neu. Nein, ich bin felsenfest überzeugt, es gibt nur ein Buch des Lebens. Ein einziges Buch. Das würde einfach allen widersprechen, was Gottes Wort an anderen Stellen sagt. Dass Gott diejenigen einträgt in dieses Buch, die böse von Geburt sind. Der Mensch ist böse von seiner Jugend an. Wer steht jetzt im Buch des Lebens? Das ist die entscheidende Frage der heutigen Predigt. Schlag mal Kapitel 21 von der Offenbarung auf. Da sehen wir, wer im Buch des Lebens steht. Offenbarung 21, Vers 27. Da geht es um das himmlische Jerusalem. Und nicht wird in sie eingehen irgendetwas Gemeines und was Groll und Lüge tut, sondern nur die, die geschrieben sind im Buch des Lebens des Lammes. Da stehen die drin, die ein verändertes Leben haben. Kein Groll, keine Lüge, nichts Gemeines. Christus will dein Leben verändern. Und die stehen in diesem Buch. Sag das den Ungläubigen mal. Es gibt ein Buch, in dem stehe ich drin. Vielleicht hast du in deinem Leben kein Buch geschrieben. Ich habe 6 Bücher geschrieben über die Angelei. Lächerlich. Ich habe auch den Namen Gottes in jedes dieser Bücher geschrieben. Soli Deo Gloria, Gott allein die Ehre. Und noch Bibelverse. Aber dieses Buch hier, das toppt alles, was wir Menschen uns vorstellen können. Roger Libby nennt die Bücher, die am Ende aufgeschlagen werden, immer die Bibliothek des Himmels oder die Bibliothek Gottes. Da gibt es noch andere Bücher, die aufgeschlagen werden, von denen es heißt, dass da die Taten der Menschen drinstehen. Das heißt, es wird alles aufgezeichnet. Und seht ihr, das sind für uns bildhafte Sprachen. Da sind nicht irgendwelche alten, vergammelten Pergamentrollen in Bibeln im Himmel, nicht? Sondern Gott kann das Ganze alles selber sich merken. Der braucht keine Bücher. Das sind Bilder für uns, damit wir verstehen, wie wertvoll wir ihm sind. Er hat ein Buch geschrieben und da steht dein Name drin, wenn du den Herrn Jesus Christus kennst. Übrigens, dieses Auslöschen in Sardes, wisst ihr, wie das einige Ausleger auch werten? Und den Gedanken finde ich sehr ernst. In Kirchenbücher werden Menschen eingeschrieben, weil sie geboren wurden und dann als Kind getauft werden. Aber das macht dich nicht zu einem Eintrag im Buch des Lebens. Und darum heißt es dort, ich werde dich auslöschen, quasi als Mahnung. Ja, auch eine interessante Sichtweise, nicht? Also dieses Buch des Lebens, von dem es heißt, dass es vor Grundlegung der Welt verfasst wurde, das beinhaltet keine Ungläubigen. Blättert noch mal ein paar Seiten zurück, und zwar in Kapitel 17. Da wird das noch mal deutlich gemacht. Vers 8. Das Tier, das du sahst, war und ist nicht und wird aus dem Abgrund heraufsteigen. Das ist das Wirtschaftssystem der Endzeit, die EU vor allen Dingen, nicht? Und ins Verderben gehen, da sind wir auf dem Weg dahin. Und die, die auf der Erde wohnen, deren Namen nicht in dem Buch des Lebens geschrieben sind, von Grundlegung der Welt an, werden sich verwundern. Habt ihr die Wortwahl beachtet? Diejenigen, die nicht geschrieben sind, wann? Standen die mal irgendwann drin? Nein, von Grundlegung der Welt an standen die nicht in diesem Buch. Hier sehen wir, wir stehen nicht alle in diesem Buch. Damit widerspreche ich einigen großen Auslegern, ich weiß es, auch Roger Libby. Aber ich bin der festen Überzeugung, da steht niemand drin, außer denen, für die der Herr gestorben ist. Darum ist es das Buch des Lebens des geschlachteten Lammes. Damit hat ein Ungläubiger nichts zu schaffen. Warum soll der Name eines Ungläubigen im Buch des Lebens des geschlachteten Lammes stehen? Das Lamm ist geschlachtet worden für die, die an ihn glauben und nicht für die anderen. Und hier steht es wörtlich in Vers 8. Die werden sich verwundern, die das Tier sehen, die nicht geschrieben sind in diesem Buch von Grundlegung der Welt an und werden sich verwundern. Also von Grundlegung der Welt an, nicht drin geschrieben. In diesem Buch stehen die, die glauben. Dieses Buch sondert die aus, die am Ende in die Katastrophe steuern und die am Ende in den Feuersee geworfen werden. Da heißt es, sie werden in den Feuersee geworfen worden, der nicht im Buch des Lebens zu finden ist. Vielleicht sollte uns das ein bisschen ermutigen, den Menschen das zu sagen, wie wichtig das ist, in diesem Buch zu stehen. Versteht ihr, Geschwister, wie wichtig das ist, dass Gott uns damit deutlich macht, ich habe ein Buch geschrieben und mir ist es wichtig, dass ihr darin steht, weil ich das erkauft habe und weil mir dieses Buch gehört. Kapitel 20, Vers 15, ernster Vers, Offenbarung immer noch. Und wenn jemand nicht geschrieben gefunden wurde in dem Buch des Lebens, so wurde er in den Feuersee geworfen. So, jetzt wird uns spätestens klar, wie wichtig dieses Buch ist, oder? Geschwister, wir haben hier den kompletten Ratschluss Gottes in einem Buch. Wenn wir den studieren, dann wird Gott unser Leben verändern. Und dann wird Gott dafür sorgen, dass wir verstehen, wie wichtig das ist, dass wir Menschen ansprechen und ihnen sagen, es gibt ein Buch. Dieses Buch hat Gott geschrieben. Und wenn du da nicht drin stehst, dann endet das so wie dieser Vers, den wir gerade gelesen haben. Und das ist ernst. In den Feuersee, weil du nicht in diesem Buch stehst. Moses Ansinnen, streich mich doch aus dem Buch. Das streicht Gott und übergeht es einfach und sagt, ich werde den streichen, der gegen mich gesündigt hat. Einen ähnlichen Vers haben wir von Apostel Paulus, der sich wünscht, durch einen Fluch von seinen Brüdern, den Juden, quasi durch einen Fluch entfernt zu sein und in die Hölle zu gehen für sie. Beide, Paulus und Mose, zeigen uns in wunderbarer Weise ein Vorbild für den Herrn Jesus, der gesagt hat, ich will sterben, ich will bezahlen, aber der Herr war der Einzige, der es tun konnte. Mose und Paulus konnten das nicht. Sie hatten nur diesen frommen und wunderbaren Wunsch, ich bin bereit zu sterben, wenn die dadurch gerettet werden. Habt ihr diesen Wunsch, Geschwister? Habt ihr dieses brennende Verlangen in der Welt, wo wir jetzt mittendrin leben, zu sagen, ich bin hier ein Fremdling, aber ich will am liebsten sterben, wenn ihr dafür gerettet werdet? Weil ich weiß, wie furchtbar das Ende ist, wenn dein Name nicht gefunden wird im Buch des Lebens. Ich lese abschließend einen Vers aus dem Johannesevangelium, Kapitel 16. Um nochmal auf die Welt zurückzukommen, in der wir leben. Da macht der Herr Jesus uns Mut. Er macht uns keine Angst. Er macht uns Mut. Er sagt ja, freut euch, dass eure Namen angeschrieben sind. Da könnt ihr jeden Morgen, wenn ihr aufwacht, könnt ihr euch freuen. Mein Name steht da oben. Wenn wir ganz kurz Zeit haben, ein paar Minuten für einen Exkurs. Ich heiße Matze. Nee, das stimmt nicht. Ich heiße Matthias. So haben meine Eltern mich genannt. Aber alle nennen mich Matze. Und ein alter Bruder kam mal zu mir und sagte nach einer Predigt zu mir, glaubst du denn, dass du unter dem Namen Matze im Buch des Lebens stehst? Und ich habe gesagt, nee, ich kann dir ganz genau sagen, was da steht. Da steht Matthias, genannt Matze. Das finden wir vielfach in Gottes Wort. Simon, genannt Petrus. Lebeus, benannt Tabeus. Thaddäus. Matthäus, genannt Levi. Eigentlich heißt er wahrscheinlich Levi. Er hat wahrscheinlich Matthäus als Namen angenommen, als Zöllner, weil er eine römische Endung hat. Saulus, genannt Paulus. Simon, der Zelotes. Maria, genannt Magdalene. Diese Dinge, die haben die Geschwister gekennzeichnet. Es gab sogar jemanden, der hieß Jesus. Den haben sie umgenannt in Justus, Apostelgeschichte. Warum? Sollte niemand so heißen wie unser Herr, haben die sich damals wahrscheinlich gesagt, nicht? Ist nicht gut, was in den spanischen Ländern passiert, dass jeder zweite Junge da den Zwischennamen Jesus kriegt, nicht? Davor sollte man viel mehr Ehrfurcht haben und wir haben gar nicht das Recht dafür, auch nicht, wenn wir behaupten, wir würden den Herrn dadurch ehren, nicht? Barnabas, Josef, wir haben so viele Beispiele, nicht? Also Gott nimmt das ganz genau, wie euer Name genannt wird, nicht? Hanni, wie heißt du nochmal richtig? Hannegret? Ja. Ja, Hannegret. Hannegret, genannt Hanni. So steht's da. Nicht Olga? Genannt Phoebe. Ja, ihr könnt einen Spitznamen haben. Das macht überhaupt nichts. Gott trägt den mit ins Buch des Lebens ein. Schlusssatz aus dem Johannesevangelium, Kapitel 16. 16, Vers, das ist der letzte Satz, 33. Dies habe ich zu euch geredet, damit ihr in mir Frieden habt. In der Welt habt ihr Bedrängnis, aber seid guten Mutes. Ich habe die Welt überwunden. Habt ihr Fragen, Geschwister, zur Welt? Habt ihr Angst, wie es weitergeht? Seid ihr vielleicht nicht ganz so wachsam, wie wir es eigentlich sein sollten? Was sagt der Herr als Antwort? Ja! Die EU wird das Bargeld abschaffen, dann kommt das Zeichen des Tieres. Habt Angst. Nee, ich habe die Welt überwunden. Ihr werdet es merken, wenn ihr aufmerksam und wachsam seid. Darum dieses dreimal Wachen, was ich anfangs gelesen habe. Wenn ihr Gottes Wort studiert, wenn ihr euch daran orientiert, wenn das jeden Tag der Maßstab eures Lebens ist, wenn ihr euren Tag damit beginnt und euren Tag damit endet, dann werdet ihr merken, wo ihr in der Welt aufpassen müsst. Und wenn das Zeichen des Tieres wirklich kommen sollte, wir glauben ja eigentlich, dass wir davor entrückt werden. Nicht? Das werden wir gar nicht mehr miterleben. Aber sollten die schlimmen Dinge kommen und wir orientieren uns an seinem Wort und studieren das jeden Tag, dann werden wir das wahrnehmen. Und die Basis dafür ist, dass du erstmal in diesem Buch stehst. Das wünsche ich dir von Herzen. Sollte jemand hier sein, der in diesem Buch noch nicht eingeschrieben ist. Ich weiß, das noch nicht ist die eine Seite der Medaille, nicht? Dass du stehst schon drin, ist die göttliche Seite der Medaille. Aber aus unserer Sicht kann es sein, dass du noch nicht drin stehst. Wenn du dich heute entscheidest, dann wusste Gott vor Grundlegung der Welt, dass du es tun würdest und hat dich eingeschrieben. Oder wie Spurgeon mal sagte, wenn ich durch dieses Tor gehe, diese schmale Tür, nicht, die nicht so einfach ist zu finden, dieser schmale Pfad und ich gehe hindurch und ich drehe mich um, dann sehe ich, wie von innen über der Tür steht, auserwählt vor Grundlegung der Welt. Oder auch eingeschrieben in das Buch des Lebens. Amen.